Mit Thomas Koch und mit Barry Kosky, Opernregisseur und Intendant der Komischen Oper in Berlin. Barry Kosky wird in diesem Jahr die Eröffnungspremiere der Bayreuther Festspiele inszenieren, Richard Wagners Die Meistersinger von Nürnberg. Herr Kosky, in diesem Jahr feiert Deutschland ein besonderes Datum, 500 Jahre Reformation. Dafür gibt es sogar einen zusätzlichen gesetzlichen Feiertag am 31. Oktober. Anlass ist der Anschlag von Luthers Thesen an der Schlosskirche zu Wittenberg. Barry Kosky, nun habe ich von Ihnen gelesen in einem Interview, für Sie sei Martin Luther der Staatsfeind Nummer 1. Wieso das denn?
Ja, das der Worte war vielleicht ein bisschen hart. Das war ein Gespräch über viele Themen und ich habe gemacht auch diese Phrase fast in Zitaten. Das war nicht gemeint als eine total ernsthafte Sachen. Und es war interessant, weil es war ein großes Thema. Das folgt meiner Arbeit in Frankfurt für das Schauspielhaus Frankfurt, weil ich habe den Kaufmann von Venedig da gemacht und natürlich meine langen Jahre Beschäftigung mit dem großen Thema Diaspora und der Shoah und jüdische deutsche Kultur, besonders in Berlin. So in diese Krise, ich habe immer eine Anekdote erzählt über die Sachen. Ich habe einen Monolog gebastelt für meine Inszenierung in Frankfurt von Shakespeare Stück. Von Martin Luther reden. 20 Minuten Rede von Martin Luther kommt auf die Bühne in der Mitte von der Inszenierung und redet. Sehr, sehr einfach, sehr klar, ohne große Leidenschaft und so weiter. Und es war absolut Luthers Wort. Und ich habe diesen Monolog zu alle Schauspieler in Frankfurt gegeben. Wir haben eine Lesung gehabt. Es war 18 Schauspieler und die Inspizienz und alles war 30 Menschen. Von 20 bis 60 Jahre alt Menschen. Alle Deutsche. Und niemand rund dieser Tisch von dieser Schauspieler und Theatermenschen hat gewusst, dass Luther hat diese furchtbar antisemitische Sätze gesagt. Niemand, kein Mensch. Sie war alle schockiert, überrascht. Dann hat gesagt, was hast du in der Schule gelernt und so weiter. Sie haben nichts über diese Themen. Und ich war erstaunt, richtig erstaunt.
Das ist jetzt im Zusammenhang mit dem großen Jubiläum wieder hochgekommen, dass man diese antisemitischen Sentenzen Luthers wieder hervorgeholt hat.
Ja, und wir reden nicht über leicht Antisemitismus. Wir reden nicht über, 19. Jahrhundert, bürgerlicher Antisemitismus hier. Wir reden sehr stark über Sachen, dass er hat am Sonntag in der Kirche gesprochen. Und sie sind nicht leicht. Es ist fast, wie ich gesagt habe, ein Kochbuch für das Dritte Reich. Er redet über das, wann die Juden kommen nicht in Christentum, dann wir müssen die Menschen die Bücher brennen. Wir müssen auch, die Menschen, die Juden muss auch sterben. Das ist richtig, richtig böse, pur Antisemitismus. Und ich sage, Luther hat auch wunderbare Sachen gesagt. Luther war auch ein komplexer Mann. Luther war kein böser Mann. Luther war ein Mann von seiner Zeit. Luther war eine sehr wichtige, radikal revolutionäre Figur in der ganzen europäischen Geschichte. Und er war ein klug, genialer Mann. Ich sage, das alles stimmt. Und dass er hat eine komplette Änderung in der ganzen Perspektive von Christentum in Europa gemacht, ist auch selbstverständlich. Aber man muss über diese Themen reden. Man muss auch sagen, das ist viel komplizierter als zu sagen, der Mann ist ein Held und wir sollen diese Themen nicht beschäftigen mit diesem Thema. Weil wenn ein Mann wie Luther spricht, was er gesprochen hat, in der Kirche am Sonntag, Woche nach Woche vor ein paar Jahren. Man muss das ein bisschen erklären.
Abgesehen von diesen antisemitischen Äußerungen Luthers bezog sich Ihre Äußerung aber auch auf sein Humorverständnis.
Ja, nach meiner, dieser Zitat war in die Öffentlichkeit gemacht. Es war eine Tsunami von protestantischen Menschen und Leiter von der Protestant Community zu mir gekommen. Herr Kosky, stimmt nicht, was er sagt. Und I said, nein, es tut mir sehr leid. Das ist meine Meinung, meine persönliche Meinung. Und sie, ja, Herr Luther war richtig, hat viel Humor, war auch sehr witzig. Er sagt, ja, es kann sein, aber mit den Juden, er war nicht witzig. Und was ich dann weiter gelesen habe, ich finde sein Humor, ja, das ist nicht mein Geschmack in Humor. Diese trockene, manchmal ein bisschen
etwas
ironische
Humor.
Ja, das ist nicht mein Humor. Ich finde das nicht lustig. Und mein Interesse ist eigentlich nicht, ob Luther Antisemit oder nicht war. Das ist für andere Menschen. Es interessiert mich nicht, stundenlang über diese Themen zu reden in einem großen Diskurs. Ich bin beschäftigt, nicht mit diesen Themen. Ich bin beschäftigt aber mit den Themen von was sind die rote Faden oder Faden in deutscher Kultur. Das geht durch die 17, 18, 19 und 20 Jahrhundert. Was hat zu tun dann mit, was ist passiert in der 20 Jahrhundert? Und ich meine Meinung ist immer, dass wie furchtbar der Nazis war und der Dritte Reich war, das war nicht von einer Nullposition, was ist passiert da. Das war ein paar hundert Jahren von viel Spannung und auch viel andere Themen, das war dabei. Und wir reden über die Kultur, besonders über jüdische Kultur und besonders über diese große Thema, über deutsche jüdische Kultur, das dann in den 19. Jahrhundert und 20. Jahrhundert war so eine komplex Thema. Und das, ich finde, sehr interessant, wann man weiß, was Luther gesagt hat.
Berikowski, man hört das an Ihrem Akzent, auch wenn Sie perfekt Deutsch sprechen. Sie sind in Australien geboren und aufgewachsen und von Beginn an mit angelsächsischer und mit europäischer jüdischer Kultur in Kontakt gewesen, letzteres durch Ihre Familie. Und Sie stellen sich immer, und da kommt dann wieder dieser Luther ins Spiel, gegen die in Deutschland immer noch verbreitete Trennung von ernster und unterhaltender Kultur. Was ist daran so schlimm?
Ja, aber es gibt keine Grenzen in Kultur. Ich glaube, diese Grenzen oder diese Schubladen, diese Fachobsession hat nichts zu tun mit Kunst und Kultur. Das ist etwas anderes. Es ist interessant, weil ich finde, dass Kultur ist ein Ozean. Und mit Wasser, es gibt keine Grenzen, es gibt keine Mauer. Ja? Es ist alles sehr, sehr offen. Man schwimmt in Kultur. Das ist keine Mauer, das ist keine Grenzen, das ist keine Architektur. Das bedeutet, natürlich, wir leben in einer Kultur, wo man hatte Glück, so viel unterschiedliche Klangwelten in Musik oder Literatur oder Malen, unterschiedliche Stilen, unterschiedliche Genres, unterschiedlich. Es ist wunderbar, dass man hat so viele Möglichkeiten, wie man kann das menschliche Leben in Kunst bringen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und ich frage mich immer, who cares über diese Grenzen? Warum ist also das ein Thema, diese Sachen? Weil natürlich, man wird nie Parsifal mit einer Popsong vergleichen. Man wird nicht sagen, ja, the Popsong ist so gut wie Parsifal. Oder, ja, the Phaedo Farce oder die Offenbach Operette. Das ist für mich keine Konkurrenz da. Mhm. Man wird sagen, Parsifal ist Parsifal. Orpheus in der Unterwelt ist Orpheus in der Unterwelt. Ja? Und ein Kylie Minogue Song oder eine Popsong ist ein Popsong. Aber diese Reihenfolge zu machen, über was ist wichtiger, was ist besser, das interessiert mich nicht. Und ehrlich gesagt, für eine Mehrheit von den Zuschauern, diese Themen, ist auf keine Interesse.
Inzwischen nicht mehr.
Und ich war schockiert, als ich in Deutschland gekommen bin. Ich habe nie gewusst über diese EU-Sachen. Das für mich war ein großer Schock. Ich dachte, was ist das dann? Wer macht diese Sachen, dass es gibt? Alles ist, EU, es gibt mehr. Nein, es ist E und es ist U. Also, wer entscheidet, was das ist? Wer entscheidet, was ist das und wer entscheidet, was ist das? Und dann ich habe gedacht, nein, es muss mehr. Und da, ich glaube, das ist tief verbunden in viel Aspekt von deutscher Kultur, von Luthers Zeit bis jetzt, in unterschiedliche Formen. Ja, ich glaube, eine Obsession mit dieser Schubladen. Und als Australien mit ungarischer, russischer und polischer Wurzel, wo meine ganzen Heimatstatus ist ohne Grenzen, ohne, dass man kann das richtig definieren. Ich finde für mich persönlich, das ist etwas, das ist nicht in meiner persönlichen Philosophieraum.
Berikowski, Sie leiten seit 2012 die Komische Oper in Berlin und haben das Haus wieder richtig in die Schlagzeilen gebracht. Die Auslastung stieg von ungefähr 60 auf über 80% und unter anderem auch deshalb, und da sind wir wieder bei E und U, weil sie die Operette wieder neu belebt haben. Ja, wieso ausgerechnet Operette?
Well, für verschiedene Gründe. Erst einmal, meine erste Operette-Erfahrung kommt von meiner ungarischen Großmutter in Melbourne, Australien, wo sie hat zwei große Liebe. Das war Bartok, Bela Bartok und Emmerich Kallmann.
Sie waren das ist natürlich weit auseinander.
Genau, aber für viele ungarische Menschen hat diese und so das, als ich sehr jung war, ich war sehr früh beschäftigt mit Bartok, mit seinen Klavierstücken und seinen Streichquartetten und Blaubart und so wunderbar Orchestermusik und so weiter und gleichzeitig auch mit Kallmann, weil sie liebt Kallmann. Und das bedeutet, ich habe immer diese Musik geliebt. Johann Strauss und Leha kommen nicht so gut mit mir. Es war immer dieser. Mhm. Und spät, ich habe gewusst, was fehlt in Strauss. Und mit Leha ist diese gewisse Ironie und auch diese auch besondere jüdische Qualitäten, obwohl Johann Strauss hat ein bisschen jüdischer Großvater oder Vater oder etwas, aber seine Musik ist nicht in der Tradition von jüdischer Musik von dem 19. Jahrhundert. Aber Kalman und Abraham und alle diese Komponisten, ich glaube, sind tief verbunden mit ihrer musikalischen jüdischen Wurzel. Aber so, das war eine große Entdeckung für mich, als ich in Berlin war. Und es kommt nur, weil ich habe angefangen, als ich in 2008 gefragt wurde, ob ich könnte die Komische Oper leiten. Ich habe dann gesagt, okay, ja, was war vor Felsenstein? Ich habe nicht gewusst, ich habe absolut keine Ahnung.
Felsenstein hat die Komische Oper gegründet.
Genau, in 1947. Vorher, ich habe, was war das Theater vor? Ich habe keine Ahnung über das Metropoltheater. Die Komische Oper vor, es war, die Komische Oper war die leitende deutsche Theater für Revue und Operette.
Das
war weltweit bekannt, besonders in den 20er und 30er Jahren und besonders in 1900 bis 1910, wo Victor Hollander, dann später Franz Leha, hat Landes Lecklens Premier gemacht da und Oskar Strauss und Emmerich Kallmann und Paul Abraham haben alle in dem Metropoltheater gearbeitet und es war die Bühne, wo Fritzi Massary, die große Star von der Operette und Richard Tauber oft auf der Bühne war.
Der Zuschauerraum, muss man vielleicht sagen, ist noch derselbe wie damals in der
voilà,
Kubischen
und,
Oper.
Und natürlich.
Heute.
Und der einzige Unterschied ist, dass der zweite Rang war ein Restaurant und Bar. Mhm. Dass man kann essen und trinken in der Vorstellung. Und ich war begeistert. Aber was ist das? Warum auch in Felsensteinzeit, warum war diese Geschichte und diese Stücke und diese Komponisten mehr hochgebracht? Und ich glaube, dass der Felsenstein-Schatten war so groß, vor so lang und nach seinem Tod die Operette, weil Felsenstein liebt Operette. Ein Drittel von seinem Repertoire in der Komische Oper war Operetten. Das bedeutet, ich mag nicht etwas Neues für die Komische Oper. Mein Konzept für die Komische Oper ist fast das gleiche Konzept wie Felsenstein. Musiktheater von Barock bis zu zeitgenössisch und Musicals und Operette gehört zu der Genre von Musiktheater.
Wobei die Besonderheit der Komischen Oper lange war, dass dort alle Opern auf Deutsch gesungen wurden und mit der Tradition haben sie dann gebrochen. Aber Barry Kosky, wie schwierig ist es, eine Operette gut zu inszenieren?
Am schwersten. Es ist 10-mal wie schwer wie ein Wagner oder ein Mozart. Weil es gibt ein paar große Herausforderungen. Erstens, der gesprochene Dialog. Und die Opernsänger jetzt auf der Bühne, sie sind nicht trainiert, diese gesprochenen Dialoge. Es ist mit wunderbar Ausnahmen, es gibt Ausnahmen, es ist relativ furchtbar, Opernsänger auf der Bühne zu hören mit gesprochenen Dialogen. Es gibt Ausnahmen, es gibt ein paar wunderbar Opernsänger, das kann das machen, aber die Mehrheit kann das nicht. Das ist peinlich. Man hört das mit Zauberflöte immer, aber mit Operette ist es schlimmer noch, weil sie sprechen alles so langsam wie das. Und das ist ein Problem, weil diese Stücke waren nicht für Opernsänger geschrieben. Ja, man muss das immer sagen, das war eine Fachoperetten. Dieser Fach ist im 33 komplett gestorben. Aber es war ein trainierter Fach. Ein Oper Gitte Alper oder Max Hansen oder Fritzi Massary. Sie war total package. Sie könnte sprechen, sie könnte singen, sie können tanzen. Sie war alle brillant als komödiantische Menschen auf der Bühne. Das ist nicht wie ein Opernsänger jetzt. Diese Idee, dass Opernsänger kann Operette machen, ist Quatsch, weil es war nie geschrieben für diese Menschen. Nie. Das ist die erste. Das zweite ist Timing, Timing, Timing. Man muss richtig verstehen, wie gesprochene Dialog, die Struktur, die Architektur von Operette ist ganz anders. Und die dritte Sache ist, dass man braucht virtuos Darsteller und Darstellerin. Es funktioniert, diese Stücke, auch in Offenbachs Zeit und auch in Johann Strauss' Zeit, sie waren für besondere Talenten geschrieben. Der Komponist sitzt nicht in seinem Zimmer und dann denkt, ich träume über eine Operette in China und dann, nein, es war, Richard Tauber braucht eine neue Oper nächstes Spielzeit. Fritzi Massary hat Interesse in ein neues Stück. Kannst du etwas für sie schreiben? Ich möchte für den großen Max Hansen etwas schreiben. Hm. Das war, was passiert ist. Diese Stücke war für, oder offenbar, Hortensia Schneider, die Diva von 19. Jahrhundert französische Operette, war Offenbachs Muse für 4 oder 5 von seinen wichtigen Stücken. Die Stücke war für diese Menschen geschrieben. Das bedeutet, sie brauchen ein besonderes Talent. Und dieses Talent ist seit 33 leider in Deutschland komplett kaputt gemacht. So, man muss das neu anfangen.
Aber Sie machen Operetten wie Ball im Savoy von Paul Abraham. Das war die erste Aufführung, die Sie gemacht haben, nach 1932 wieder. Damals die Uraufführung im Metropoltheater. Und viele andere Sachen. Wie lösen Sie das denn, wenn die Sänger das heute nur in wenigen Fällen können?
Well, ich liebe die Form. Erstens als Regisseur, du musst es lieben. Du kannst nicht Operette machen als eine Vernichtungsaufgabe. Als oft ist in den letzten paar Jahrzehnten in Deutschland. Ach, das blöde Geschichte. Ach, ich hasse das. Oder, ja, wir machen das als Gesellschaftskritik. Ja, die Offenbach war eine sehr besondere Gesellschaftskritik. Man muss immer erinnern in Offenbach. Der Zuschauer war die Aristocracy und die hochbürgerlichen Menschen. Sie haben über sich selbst gelacht. Das war keine große international satirische Sache. Auch die Berlin-Operette besonders war ganz anders. Das war viel mehr zu tun mit Sexualität.
Erotik.
Und Erotik. Mm. Und der Macht von der modernen Frau. Fast alle diese Stücke hat unglaublich starke Frauenrollen.
Fritzi Massari, das ist heute von 1932 in einem Maße frivol. Da kann man heute noch rot werden.
Also. Absolut. Das war richtig. Die Operette war der Raum für subversiv, radikal Geschlechtspolitik. Nicht die Bühne, nicht die gesprochene Bühne. Das war in Ibsen und Strindberg und Tschechow. Aber das ist etwas wunderbar, aber etwas anders. Die Oper war beschäftigt mit, ja, die Salomes und die Wozzecks und die Lulus und die Turandots und all die Sachen. Aber in der Operette in dieser Zeit, das ist, wo man kann richtig gefährlich mit ein wunderbar gefährlicher Satir und auch Geschlechtspolitik. Und man kann lachen über die Sachen. Das ist, warum es so viele Stücke in dieser 15 Jahre Zeit in Berlin hat, diese unglaubliche Frauenrollen, dass man hat nie auf der Sprachtheater gesehen. Und da glaube ich, letztlich, was ich versuche zu machen, ist auch, man muss ein Gespür haben für Ironie, Leichtigkeit, Sinnlichkeit. Man muss ein gutes Timing mit Humor haben und man muss denken, dieses Stück ist toll. Und wir machen die Stücke in der Komischen Oper nicht nur, weil die Geschichte oder die Rollen sind fantastisch, wir machen das eigentlich auch, weil die Musik grandios ist. Und das ist ein Kapitel von deutscher Kultur, nicht jüdische deutsche Kultur, deutsche Kultur, weil der Jüdisch gehört zu der deutschen Kultur.
Berikowski, für mich als Kind, ich gebe es zu, war die Operette auch die Musik meiner Großeltern. Aber das hat mich für die Operette nicht eingenommen, sondern das wurde ein absolutes No-Go. Warum? Diese Art Operette, die habe ich empfunden als muffig, spießig und verklemmt. Und ein Protagonist war, der mir spontan einfällt, auch wenn ich ihm Unrecht tun möge, Johannes Heesters. Das war dann die Zeit nach 33. Ja, was ist da passiert? Wie ist die Operette da verkommen?
Ja, das war sehr tragisch. Es war schlecht genug, dass viele von diesen wunderbaren Komponisten und Darsteller und Autoren war in Exilgeschichte, fast alle in Exilgeschichte oder schlimmer noch in Tod gebracht. Das ist schlimm genug. Das entweder in Konzentrationslager oder gestorben oder in Exil, besonders in Amerika, wie Kurt Weill, wie Emmerich Kallmann und wie Paul Abraham. Und ihre Stücke sind verboten und nicht gespielt. Fast als ob man sagt, diese Kapitel von deutscher Kultur, ist es nie passiert. Das ist, warum zum Beispiel Balance of Voice nicht gespielt in Berlin seit der Premiere in 32 bis meine Inszenierung. Mhm. Hello. Seltsam. Das sind andere Themen. Dann kommt diese Nachkriegszeit, wo plötzlich die Menschen hat die Musik gewohnt, ja, wir kennen das von meiner Kindheit und meine Eltern hatte, ja, und kommt dann in den 50er und 60er Jahre eine besondere Neuentdeckung von Operetten. Aber was war eine Unverschämtheit von den Dirigenten und auch den Sängern von dieser Zeit, mit aller Respekt zu den Dirigenten und Sängern von dieser Zeit? Sie haben zwei Sachen gemacht, besonders mit Kallmann, Abraham und Oskar Strauss, besonders mit diesen drei. Sie haben fast alle Jazz rausgemacht. Das bedeutet, man hört diese Aufnahme von Abraham und Kallmann und den ganzen Jazz. Na, was ist Jazz dann? Was ist Jazz? Für die Nazis, Jazz war eine furchtbare Kombination von jüdischer Kunst und afroamerikanischer Kunst. Das bedeutet am schlimmsten Kombination. Das bedeutet, wenn man nimmt den Jazz, die jüdische Afro-American Elementen von diese Stücke, man nimmt das Herz, die Seele, komplett raus. Und die zweite Sache ist, die sie alle besetzt mit einer riesig großen Orchester, mit großer Streicher, neu orchestriert, die ganze Originalorchestrierung war nicht benutzt und dann gesungen von wunderbaren Sängern, Anneliese Rottenberger, Nikolai Gedda, I mean, wunderbare Sänger, aber absolut furchtbar, nicht in der Genre. Es ist jetzt, wenn man hört Barockmusik, wenn man hört Barockmusik von den 30er, 40er, 50er Jahren, gesungen von Nikolai Gedda oder Anneliese Rottenberg, wenn man sagt, hör mal, das ist nicht der Fach. Es ist jetzt, wir sagen, hör mal, das ist nicht der Fach. Was machen sie? Und sie singen diese Sachen langsam. Nehmt Lustige Witwe als ein gutes Beispiel. Vilja, oh, Vilja, ist nicht der Tempo. Hör mal, was Massari macht mit Vilja. Vilja, oh, Vilja, da, 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 da. Es ist halb gesprochen auch. Das bedeutet, es ist ein komplett Missverständnis über was diese Musik ist, wie man diese Musik singen soll und auch was ist der Genre hier. Und natürlich in den 50er, 60er Jahren, man hört diese, aber in der kalmen Aufnahme sind eine Unverschämtheit. Und es ist nur in den letzten 10, 15 Jahren, oder gerade in den 10 Jahren, wo man hat jetzt, ich glaube, ganz genau wie in der Barockmusik 20, 30 Jahre vorher, ein bisschen, Moment mal, wie war es gesungen? Mhm. Was sind die Originalpartitur? Was war die Originalorchestrierung?
Also eine historische Informiertheit auch in
eine
der
historische
Operette.
Ganz genau wie in Barockmusik, you know? Und wir haben jetzt mehr die Operette-Equivalents of René Jacobs und William Christie and Mark Minkowski. Sie geben jetzt. I mean, wir haben zum Beispiel in der komischen Oper Adam Benzwi, ist ein wunderbarer Musiker und fantastischer Musical Director für alle meine Operetten da in der komischen Oper. Und er macht die gleiche Research, dass man macht, wann man Barockoper macht und so weiter. Und ich sage, hör mal, sie war wunderbar Künstler in diese 50er und 60er Jahren. Nichts gegen Rottenberger oder Nikolai Gedda, es gibt anderen.
Erika Köth.
Wunderbare Sachen, aber sie haben falsch gesungen, alles ist falsch instrumentiert und es ist nicht, was die Stücke waren.
Sie hören die SWR2 Zeitgenossen mit dem Intendanten der Komischen Oper in Berlin und Opernregisseur Barry Kosky. Barry Kosky, Sie sind 1967 in Melbourne in Australien geboren und stammen, wir haben es schon gesagt, aus einer europäisch-jüdischen Familie. Ihre Großeltern stammten aus Budapest beispielsweise. Sie haben mal gesagt, Sie wären so etwas wie das Kulturprojekt Ihrer Großmutter gewesen. Was war denn das für eine Frau?
Ja, das war eine Frau, die weiß, was sie will. Zu benutzen die dieser Satz von Oskar Strauss' Operetten, dass wir spielen in der komischen Oper. Ich muss sagen, eine Großmutter ist in Budapest geboren. Meine andere Großmutter ist in Wien geboren, unterwegs aus Polen nach England. Und eine Großvater ist in Belarus geboren, in einem Städtel in der Nähe von Vitebsk. So, ja, meine Koskis war Welikowskis aus Belarus. Und meine Großmutter hat meine Großvater in Budapest getroffen in 33 und dann sie war in 35 nach Australien gewandelt. Und ja, meine Großmutter war eine absolut typische, hochburgerliche, assimilierte ungarische Judin. Das bedeutet, sie war einmal pro Woche in der Budapest Staatsoper, wo sie haben eine Loge gehabt. Sie war einmal pro Monat nach Wien für die Staatsoper, in der Staatsoper, jeden Monat nach Wien. Sie hat 6 Sprachen gesprochen und sie war eigentlich ein absolut ein Klischee, man kann es jetzt sagen, über so eine europäische Frau. Sie hat immer gesagt, ich bin erstens Europäer, zweitens Ungarn und drittens Juden. Das war ihre Reihenfolge.
Und wie sah nun ihr Kulturprojekt Barry aus?
Well, ja, meine Großvater, ihr Mann, ist früh gestorben. Sie war in Australien, ihr Englisch war nicht so gut und sie kennt niemand. Und dann, sie hat 2 Kinder, meine Vater und meine Tante. Und meine Großvater ist, als mein Vater 12 war, gestorben vor seinem Bar Mitzvah. Und plötzlich, meine Großmutter war dann nicht so lustige Witwe in Australien. Dann sie war in Australien in der Kriegszeit. Ihre ganze Familie sind gestorben, außer ihre Mutter war versteckt von einer Familie am Land. Sie hat nicht gewusst, nur ein Jahr nach dem Krieg, sie hat gewusst, dass ihre Mutter hat überleben. Und sie war in einer komplett Welt von Erinnerungen. Das bedeutet, alles, was ist passiert in Budapest in ihrer Kindheit und in der Jugendheit, war für ihr die beste Sache. Alles, was passiert dann in Australien, war schlimm. Und sie war eine Zeit in den 50er, 60er Jahren, war es war nicht so viel Kultur. Das hat angefangen in den 70er und 80er Jahren in Australien richtig loszumachen. Und als sie hat gesehen, als ich war sehr jung, dass ich habe Interesse in Musik und Theater. Ich habe Klavier angefangen, als ich 5 war. Sie hat mich sofort in die Oper gebracht, als ich 7 war, Madame Butterfly. Mhm. Und dann eigentlich, ich war ihr Projekt. Von 7 bis 18 in diesen Schuljahren. Ich war fast jede Woche in Konzert oder Theater oder Oper mit meiner Großmutter. Ich habe immer bei ihr übernachtet. Das war ein besonderes Ritual. Nach Schule, sie hat mich von der Schule abgeholt. Dann, ich hatte schon Hausaufgabe gemacht vor die Oper. Wochen vor die Oper, ich muss wissen, eine Geschichte und so mit Aufnahme, weil ich war nie leer in Oper. Und das bedeutet, vor ich 18 war, ich habe über 200 Opernvorstellungen schon gesehen. Und das war nicht nur Mozart, das war Janacek, das war viele Wagner-Stücke. Und ich war im Abonnement mit meiner Großmutter in den Symphoniekonzerten und ich habe eine richtige altmodische europäische Bildungsprozess gemacht mit meiner Großmutter. Und ich bin hier in Deutschland, ich bin hier in der Komische Oper, eigentlich durch meine Großmutters Arbeit.
Sie haben auch später mal gesagt, als Sie dann nach Europa kamen, hatten Sie das Gefühl, Sie kommen nach Hause, auch wenn Sie noch nie da gewesen waren. Sie haben dann nach der Schule in Melbourne an der Universität Klavier- und Musikgeschichte studiert, ein Studententheater gegründet, erste Gehversuche als Regisseur. Barry Koski, vielleicht sagen Sie uns das, das Kultur- und Theaterland Australien. Wir kennen die Oper von Sydney, ein weltbekanntes Gebäude, aber wie ist das, was innen in den australischen Kulturtempeln vor sich geht?
Ja, leider, es gibt massiv Ignoranz über die Kulturlandschaft in Australien. Es gibt einen sehr, sehr starken Snobismus von der europäischen Seite. Noch. Mhm. Es gibt von der europäischen Seite sowieso einen unglaublichen Snobismus über amerikanische Kultur. Das ich finde sehr merkwürdig, weil viele von der amerikanischen Kultur ist von europäischen Exil-Künstlern in New York und Los Angeles entdeckt. Und ich finde auch in dem Fall von Australien, ja, das ist weit weg, erstens. Wir sind ein sehr junges Land. Ein Teil von unserer Kultur ist am ältesten in der Welt. Die Aborigine-Kultur ist über 50.000 Jahre alt. Das bedeutet, es ist die älteste überlebende Kultur in der Welt. Ohne eine Bruch, 50.000 Jahren. Das bedeutet, wir haben diese alte Geschichte und über 200 Jahre europäische Kultur. Aller Immigranten, es ist ein Totalland gemacht nur von Immigranten, aber mit einer unglaublich reichen Kulturlandschaft. Seit dem Ende des 18. Jahrhunderts, es war Australien, war viel beschäftigt mit Kultur. Auch in den 19. Jahrhundert, Städte Melbourne und Sydney, das war viele Theater, viele Tournee von europäischen Amerikanern, Sarah Bernhardt, Caruso, Harry Houdini, viele große Weltkünstler war in Australien. Und ich glaube, was ist sehr wichtig zu sagen, ist, dass, ja, es gibt wunderbare Orchestras in Australien, es gibt fantastische Schauspiele in Australien, es gibt wunderbare Opernvorstellungen in Australien. Aber es ist natürlich, und man geht in viele europäische und besondere deutsche Opernhäuser. Und es gibt australische Musiker am Graben, australische Tänzer auf der Bühne und es gibt immer viel australische Sänger und Sänger. Und zwei von den größten Sopranisten von aller Zeiten, Dame Nellie Melba und Dame Joan Sutherland, natürlich kommt aus Australien. Das bedeutet, es gibt viel da zu entdecken. Natürlich, es hat nicht die gleiche Geschichte wie Deutschland oder Russland oder Italien. Es ist nur 200 Jahre alt. Aber wenn ich gehe zurück, wir sind dann nur ein Land von 25 Millionen Menschen. Und die Qualität, das ist da. Die Qualität in Talent ist unglaublich. Was ist nicht da, ist das Subventionssystem, das man hat in Deutschland. Das ist, warum ich sage immer zu Menschen in Deutschland, mein Gott, das ist ein Paradies hier. Das ist ein Privileg, so ein System zu haben. Bitte, 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 sei vorsichtig, wenn Sie reden über Krise oder Probleme und so weiter. Weil die deutsche Probleme mit Kultur, es sind andere Sachen wie der Rest der Welt. Und es ist ein wunderbares System in Deutschland, aber es ist ein riesig großes Privileg, weil in Ländern nach Australien, sie träumen 70% von dieses System zu haben. I mean, wir haben ein System, das ist alles gedreht in Australien, weil zum Beispiel nur 10-15% von der Budget für die Opernhäuser und das Orchester kommt von der Regierung. Die andere muss von Kasse oder Sponsoring kommen.
Barry Kosky, Sie sind dann 2001 nach Europa, erst nach Wien. Da waren Sie 4 Jahre lang Co-Direktor am Schauspielhaus. Danach haben Sie einige Jahre lang als Opernregisseur praktisch in ganz Europa gearbeitet, quer durch die Opernliteratur inszeniert, von Gluck über Wagner bis Britten, und da haben Sie sich sowas wie einen Ruf als Ausnahmeregisseur erworben. Wenn wir aber mal ein bisschen zurückblicken, Ihre Großmutter war in einer Tannhäuser-Inszenierung von Ihnen, habe ich gelesen, und sie war entsetzt. Was hat ihr nicht gefallen?
Na, es war Fliegende Holländer. Ich werde nie Tannhäuser machen. Das gehört zu der Liste von, obwohl ich habe gesagt, ich werde nie Meistersingers machen. So, wer weiß in 10 Jahren. Nein, das war Fliegende Holländer. Ja, sie war entsetzt, weil es war kein Schiff. Und die Inszenierung war in Australien gemacht und wir haben einen Biedermeier-Raum gehabt und dann die Fliegende Holländer war eigentlich Modernität. Er war der 20. Jahrhundert. So kommt, es kommt durch diesen 19. Jahrhundert-spießiger Biedermeier-Raum, kommt ein abstrakt schwarzer, wie eine riesig große Messer oder etwas, ein dreidimensionales Messer. Es war nicht ein Messer, aber es war Metall, schwarz. Es war wie das 20. Jahrhundert. Und der Fliegende Holländer kommt von der 20. Jahrhundert. Er kommt von der Zukunft. Und sie war, wo ist das Schiff? Wo ist das Schiff? Ja, sie war sehr alte Schule, meine Großmutter. Sie möchte nicht so viel Regietheater erfahren.
Die Tageszeitung Die Welt hat ihren Stil mal als schrill, satirisch und nicht grübelschwer beschrieben, das in Abgrenzung zum sogenannten Regietheater. Und gleichzeitig attestierte man Ihnen auch einen gewissen Reifungsprozess über die Jahre. Das ist ja sehr großzügig. Aber wie sehen Sie das, Barry Kosky? Gibt es sowas wie eine Handschrift des Regisseurs Barry Kosky?
Ich hoffe nicht. Ich möchte immer diese Metamorphosis haben. Ich arbeite zum Beispiel mit 4 oder 5 unterschiedlichen Bühnenbildern und Kostümbildern. Und ich möchte keine Stil haben. Ich möchte nicht, dass die Menschen kommen und sagen, ah, jetzt wir erfahren, was Barry Kosky macht. Wir wissen das, wir haben das schon gesehen. Ich möchte immer mich selbst überraschen und ich möchte auch die Zuschauer überraschen. Und für mich, ich nehme jedes Stück, ist eine neue Abenteuer. Das bedeutet, ich arbeite nicht ständig mit den gleichen Menschen. Ich sage, in welche Richtung möchte ich mit diesem Stück? Welches Land möchte ich durchreisen in diese Inszenierung? Und das bedeutet, ich mache so unterschiedliche Stücke von Operette, Musicals und Oper, das ist unmöglich eine Handschrift. Meine Handschrift für meine Operette-Inszenierung kann nicht für Tristan Isolde oder für Totenhaus benutzt. Das geht nicht. Aber wie ich selbst, ich bin ein Mann von unterschiedlicher, manchmal widersprüchlicher Qualitäten. Das bedeutet, das kann nur reflektiert in meiner Arbeit. Meine Familiengeschichte, meine Idee über Kunst und Kultur, mein australischer Hintergrund, alle diese Themen muss dann in meiner Arbeit reflektiert. Und ich bin froh, ich nehme dieses Wort Tausendsassa. Ich habe gelernt und ich habe gedacht, was ist dieses Wort? Und manchmal, es kann ein bisschen negativ sein in einem deutschen Kontext, aber für mich ist es total Kompliment. Mein großer Held in der Regie war Max Reinhardt. Max Reinhardt war so die Anti-Snob. Er liebt Zirkus, er liebt Kabarett, er liebt Oper, Operette. Er liebt alles. Großer Format, kleiner Format. Er war nur neugierig in den Möglichkeiten, die man hat, in Musiktheater zum Beispiel. Und das ist mein großer Vorbild. Und ein Handschrift ist interessant. Ja, meine Operette sind erfolgreich, aber ich muss sagen, ich habe nur 6 oder 7 Operetten. Ich habe fast über 100 Musiktheaterstücke gemacht in meinem Leben. Ich bin beschäftigt jetzt 25 Jahren, aber Operette ist nur 7 oder 8 Mal in meiner ganzen Arbeit. In den letzten paar Jahren, ja, ich war immer der Stempel, Operette-König Kosky, ja, er bringt Operette zurück, er ist die Operette. Toll, ich liebe das, aber hör mal, ich habe viel erfolgreiche Inszenierungen gemacht, das gibt keine Pailletten, keine Tanz, keine nackte Haut und fast keine Witze manchmal. Und das bedeutet, es hängt davon, welches Stück. Ich komme nicht manchmal wie meine Kollegen zu sagen, ich muss meiner Handschrift über jedes Stück machen. Ich versuche, was die Musik und der Text sagt zu mir und ich versuche, das rein zu machen. Das bedeutet, manchmal ist es extrem minimalistisch auf meiner Bühne. Extrem minimalistisch, wie ich habe jetzt mit Carmen oder Blaubart in Frankfurt gemacht. Manchmal es ist sinnlich und bunt und schrill wie die Berlin Operetten. Und manchmal, wie in Macbeth in Zürich letztes Jahr, war ein Höhepunkt von meiner Operleben, das war sehr, sehr, sehr dunkel und reduziert. Auf Englisch, ich habe mich selbst beschrieben als ein extravagant minimalist. Und das bedeutet für mich, jede Neuinstinkt ist eine neue Reise in ein unbekanntes Land. Und das freut mich.
Belkowski, 2012 wurden Sie Intendant der Komischen Oper in Berlin. Das war damals ein Haus in schwerem Fahrwasser. Immer wieder war von Schließung die Rede. Das ist vom Tisch, weil Sie sehr erfolgreich sind. Inzwischen gilt die Komische Oper als das interessanteste Opernhaus in Berlin. Und 2013 war die Komische Oper das Opernhaus des Jahres in Deutschland. Das haben sie ohne große Stars geschafft. Im Gegenteil, sie finden für sich, für ihr Haus Star-Theater künstlerisch irrelevant. Jonas Kaufmann und Anna Netrebko, die müssen woanders singen. Warum sind die irrelevant für sie?
Sie sind grandios Künstler und Künstlerinnen. Ich schätze sie sehr. Ich möchte mit diesen zwei Sängern arbeiten, wann ich könnte in der Zukunft. Das ist nichts gegen diese wunderbaren Menschen. Es ist nicht authentisch zu unserer Geschichte. Ich sage immer, ein Open House muss eine Authentizität bieten. Oder man muss sagen, wir sind das. Das bedeutet, die Geschichte von La Scala oder der Staatsoper Berlin oder Deutsche Oper Berlin oder der Bayerische Staatsoper ist ganz anders von der Geschichte des Komischen Oper. Wir müssen eine Wahrheit haben und diese Wahrheit muss von der DNA von der Komischen Oper kommen. Das muss von Felsenstein kommen. Weil ein Haus ist erfolgreich, es folgt nicht die Ästhetik von Felsenstein, weil die Zeit ist ganz anders, aber es muss sein Philosophie über Musik, Theater. Natürlich, in vielen Häusern in der ganzen Welt, es gibt wunderbare Inszenierungen. Wir sind nicht die einzige Haus, das macht gute Inszenierungen. Wir sind nicht die einzige Ensemblehaus. Es gibt wunderbare Ensembles momentan in Frankfurt, in Stuttgart, in andere Städte. Es gibt das. Wir sind nicht die einzige Ensemblehaus. Aber wir müssen folgen Felsensteins drei Regeln, das ich sage immer. Erstens, vom Barock zu Musicals. Wir bieten den ganzen Genre mit der gleichen Orchester, Chorsolisten und manchmal der gleiche Sänger. Zweitens, das ist ein lang geprobter Prozess. Das ist viel längere der Probeprozess in der Komische Oper als in andere Häuser. Und drittens, es gibt eine Spielfreudigkeit auf der Bühne in der Komische Oper, das man sieht nicht in viel andere Häuser. Und diese Spielfreudigkeit ist eine Faden von Felsenstein, Jochen Herz, Götz Friedrich in seiner Zeit in der Komische Oper, Harry Kupfer, Andreas Homoki, die Arbeit, das Andreas Homoki hat gemacht in seine 10 Jahre und in meiner Zeit, das gibt eine unglaubliche klare rote Faden. Und das ist eine sehr einzigartige Geschichte. Und ich bin nur wahr zu dieser Tradition. Und dann, man muss sagen, hoffentlich erfolgreich, weil wir haben diese DNA gefolgt.
Ihr Vertrag ist immerhin verlängert bis 2022. Dann sind Sie auch 10 Jahre da. Berikowski, aber jetzt in 2017 die Regie von Die Meistersinger von Nürnberg in Bayreuth. Hitlers Lieblingsoper, wie man sagt. Eigentlich wollten Sie das nicht, Bayreuth nicht und Wagner schon gar nicht. Das lag für Sie hinter Ihnen. Warum machen Sie das trotzdem?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich mache, weil Katharine Wagner hat mir wunderbare Sachen gemacht. Sie hat mir gefragt, ich habe Nein gesagt. Ich habe gesagt, hör mal, ich habe 8 Inszenierungen gemacht von Richard Wagner. Ich möchte nicht weitermachen. Vielleicht in 10 Jahren noch eine Tristan und Isolde, weil das ist für mich meine Lieblingsoper von Wagner. Und ich sage immer, dass ich alle, was furchtbar mit Wagner ist, ich vergesse, wann ich höre diese Musik und dieses Stück. I forgive him for everything, wann ich höre diese Musik. Und ich habe zu Katharine gesagt, das geht nicht. Ich habe eben ein großes Problem mit Meistersinger. Viel zu viel C-Dur für meinen Geschmack. Und viel zu viel Schatten und Probleme mit dem Text, mit der Rezeptionsgeschichte. Und besonders in Bayreuth das zu machen, ist es viel zu kompliziert für mich. Und dann sie hat bitte, bitte, bitte. Und dann sie hat 2-mal versucht. Bitte, 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 bitte. Ich glaube, es wird interessant. Und ich bin jemand, das möchte mit meinen Dämonen und meiner Ängste konfrontiert. Ich möchte manchmal mit das richtig arbeiten. Ich habe gesagt, okay, lass mir einen Deal machen. Geben mir 6 Monate. Ich muss denken für 6 Monaten. Wann ich habe einen Weg und eine Richtung nach diesen 6 Monaten, dass ich denke, ich könnte für 2,5 Jahren, 3 Jahren beschäftigt mit und etwas machen. Ich sage ja.
Jetzt dürfen Sie nicht sagen, auf was Sie da gekommen sind, weil das ist vertraglich abgesichert, dass die Regisseure vor der Premiere nichts ausplaudern, wie sie den Dreh gefunden haben, nach welcher Idee sie ihre Stücke inszenieren. Aber ich möchte noch was zu der Musik von Wagner fragen, Herr Koski. Einer Ihrer Vorgänger in Bayreuth, der Regisseur Hans Neuenfels, der auch in Berlin lebt, der sprach mal von der Überwältigungsmusik von Richard Wagner. Diese Überwältigungsmusik, das müsste Ihnen doch eigentlich entgegenkommen.
Ja und nein, weil für mich natürlich, ich Musik, pur Musik als rein pur Erfahrung, als sinnliche Erfahrung, ist etwas sehr subjektiv, was man hört mit dieser Musik. Und natürlich, wann man hört, es gibt die Musik von Tristan und Isolde ist ganz anders von der Musik von Goethe Dämmerung. Die Musik von Fliegende Holländer ist ganz anders von der Musik von Meistersinger. Das bedeutet, es hängt davon, welche Musik und was. Ich finde immer die Landschaft, die musikalische Klangwelt von Wagner, ich habe immer das sehr wunderbar gefunden. Als ich sehr, sehr jung war, ich glaube 11, 12, ich habe Meistersinger gehört auf Aufnahme. Meine Großmutter liebt Wagner. Bela Bartok, Emmerich Kallmann, aber auch Wagner. An Richard Strauss, liebt Rosenkavalier, liebt Elektra, liebt Meistersinger. Ich war beschäftigt und ich habe gedacht, das ist interessant, diese Musik. Ich war nicht beschäftigt. Vielmehr für mich war Tristan Isolde, Fliegende Holländer und Siegfried war mein Lieblings. Es ist noch bis jetzt. Ich finde, der erste Akt von Siegfried ist mein Lieblingsakt. In
Obwohl das so Ring. Dialogisch ist.
Ach, ich liebe es. Ich liebe diese ganzen Mimer. Siegfried, ich kannte das 2, 3 Stunden lassen. Das ist wie Warten aus Godot trifft, wer hat Angst von Virginia Woolf mit Männern oder etwas. Ich weiß es nicht. Das ist sehr, sehr wunderbar merkwürdig. Und die ganze jüdische, deutsche Geschichte ist mit diesen 2 Männern gespielt in diesem Akt. Ich finde der erste Akt Siegfried grandios. Obwohl ich finde der Charakter von Siegfried unerträglich. Aber für mich diese Musik von Wagner ist leider, nein nicht leider, ist nur ein Teil. Was die Menschen vergessen ist, das ist nicht Symphoniemusik hier. Er hat Narrative geschrieben. Er hat Charakter geschrieben. Es gibt Text, oft furchtbar Text von ihnen. Es ist nicht pur rein Musik. Das bedeutet, die Stücke sind so komplex und kompliziert, weil in dieser Gesamtkunstwerk, das er erschafft, es gibt mehr wie Musik. Es gibt Musik plus Geschichte. Es gibt Mythos. Es gibt Psychologie. Es gibt alle diese Sachen. Und das macht natürlich ein unglaublich reifes Objekt hier. Aber für mich, das ist immer ambivalent. Ich kämpfe mit Wagner. Das Problem mit Wagner für mich, das große Problem, ist, dass in einem Proberaum, wenn man Mozart macht oder Janacek, der Komponist ist weg. Er verschwindet in der Musik und der Text. Er ist nie da. Mozart ist da in einem Proberaum nur durch seine Musik und die Characters. Wenn der Contessa singt oder wenn Don Ottavio singt oder wenn Papageno singt, das ist nicht Mozart, verschwindet in seiner Musik. Auch mit Janacek, auch mit Alban Berg, auch mit Richard Strauss, aber mit Wagner. Er ist da in jeder Note, in jeder Syllable, in jeder Satz. Er geht nicht weg und alles dreht rund durch, ober und unter und durch ihn. Und das ist natürlich furchtbar, aber wunderbar furchtbar.
Das ist natürlich in Bayreuth noch stärker, diesen Festspielen, die wohl die einzigen sind in Deutschland, von internationalem Format. Auch die Besonderheit daher, dass sie immer noch vom Wagner-Clan geleitet werden. Und das sorgt meistens auch nochmal für besonderen Pfeffer, auch die Differenzen innerhalb des Wagner-Clans. Was bedeutet das jetzt für Sie, in Bayreuth zu inszenieren, wo dieser Schatten von Wagner übergroß ist, die Villa Wahnfried? Denn jedes Mal, wenn man vor diesem Festspielhaus steht und hochguckt, dann ist da das Fenster, wo Adolf Hitler rausgeguckt hat, wo es diese Fotografie gibt. Was bedeutet das für Sie, den australischen Juden?
Well, ich versuche, ob ich kann das machen, man muss sehen, aber ich versuche, dieses Angebot nach Bayreuth zu machen, als ob es war wie eine normale Arbeit. Es soll eigentlich kein Unterschied sein, wie in München zu machen oder Covent Garden eine Nase zu machen oder in Los Angeles zu gehen. Es sollte eigentlich eine Job mit wunderbaren Künstlern. Ich bin bezahlt da, meine Inszenierung zu machen und ich arbeite mit wunderbaren Kollegen da, mein Team, über etwas wunderbar. Es soll sein. Aber Sie haben vollkommen recht, Bayreuth ist Bayreuth. Das bedeutet, man kommt nie weg von dieser Geschichte. Man kommt nie weg. Man kann versuchen, Der Vorhang geht hoch auf meine Meistersingers in Juli in Bayreuth. Und es ist nicht nur meine Inszenierung, das ist da. Es ist alle andere Meistersinger-Inszenierungen, das ist da. Man sitzt in der gleichen Zuschauerraum wie der Dritte Reich gesessen hat und wie nur Hitler hat Freude gehabt, weil wir wissen, dass eigentlich die Soldaten und die andere Politiker hat das gehasst, nach Bayreuth zu gehen, Meistersinger zu
hören. Das war denen zu komplex.
Das war zu lang, zu komplex und so weiter. Aber man weiß das. Man weiß über Cosima. Man weiß über die Nachkriegszeit. Aber man muss diese Sachen ein bisschen weg sein, obwohl, ich muss sagen, eine Faden in meiner Inszenierung hat zu tun mit diesem Thema. Mehr kann ich nicht sagen.